Jo. Warte mal. Wem sage ich das hier überhaupt? Oh, ihr klickt was. Das ist. Da ist vom Wochenende noch das Metronom an. So, das jetzt aus. Und los geht's. Er läuft. Verdammt, das kurbelt nicht. Jetzt kurbelt's. Dosenfischen, der Podcast aus dem Zwischen den Küchenstudio, Ausgabe 128b. B, weil, ihr hört es, ich rede ins große, große Sendeloch. Der Herr Abba hat beruflich zu tun, insofern werde ich hier heute alleine den Laden schmeißen, so gut es mir möglich ist. Das wichtigste Thema für uns im Moment ist natürlich, und wer es nicht mehr hören kann, den bitte ich um Verzeihung, die CD, die Produktion derselben und. Dafür haben wir uns, der findige Leser wird es in unserem Blog schon bemerkt haben, am Wochenende auf nach Rostock gemacht. In Rostock gibt es das Teleskop Musikproduktionsstudio. Dort wohnen quasi Sebastian Bode und Jonas Wolter. Jonas ist ein Multitalent auf den Saiteninstrumenten. Sebastian wiederum ist ein so fantastischer Schlagzeuger, dass mir jedes Mal vor Ehrfurcht die Gänsehäute nur so in Reihen den Körper hinab und wieder hinauflaufen. Also ein Teil, der zum Beispiel im Video nicht festgehalten ist, der aber fantastisch ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der so die Becken, ne, wenn der so, also jetzt aber nicht rhythmisch, sondern so Effekt so hier, ne, so dass das so ein bisschen Stimmung macht. Versteht ihr? Also so ein bisschen so pling, plang, plong, und so. Wenn der sowas macht, dann kriecht der quasi in sein Schlagzeug rein. Also bei den beiden ist das Großartige, dass man ihnen diese Freude, die sie an der Musik haben, einfach ansieht. Also Jonas, bei Jonas sieht man es ja besonders, der ist ja zudem auch noch ein Faxenclown, wie ihr vielleicht im Video schon gesehen habt. Und falls nicht, dann ich euch nur empfehlen kann, künftig noch zu sehen. Aber bei Sebastian ist das nicht minder so. Und die beiden haben es geschafft, das finde ich eine besondere Leistung, die haben einfach unsere Fehler mitgespielt. Also, ne, wir haben also an bestimmten Stellen haben wir, na, geschlampt kann man nicht sagen. Da kann man einfach sagen, das ist so, da waren dann unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten am Ende. Und wenn so ein Song 4 Minuten geht und du hast dann immer stur dein Metronom, dann wird jeder, der mal nach Metronom gespielt hat, wissen, das ist nicht so, ne, das kann man nicht so aus dem Hut oder so, dass das dann einfach funktioniert. Insofern hatten die Notwendigkeit, einfach unsere Fehler auszugleichen. Das haben sie aber ziemlich gottvoll hingekriegt. Unser Mischer vom Soundlounge Studio, Thomas Fink, wird das jetzt, wie gesagt, noch regeln. Nee, also ganz großes Kino. Also wie gesagt, falls ihr mal in Rostock oder Umgebung irgendwas Tolles zu produzieren habt, in Berlin auch, da ziehen die nämlich jetzt hin, in Berlin auch, dann ist Teleskop Musikproduktion genau das Richtige. Und was die auch fantastisch können, und das ist ja für mich als Texter auch nicht ganz unwichtig, die können ganz toll auf den Text hören und dann die entsprechenden Effekte mit ihrer Musik machen. Also so Hörspielproduktion und so können die auch total gut. Als Wooden Peak sollte man sie unbedingt mal auf der Bühne erlebt haben. Termine findet man ja in ihrem ganzen Kram. Ist vielleicht auch die richtige Geocaching-Musik, Wooden Peak, jedenfalls, wenn man so avantgardistische Dosen macht. Also vielleicht Dosen einer Kunsthalle mit moderner Kunst oder so. Oder eine Dose, für die man sich erst durch eine Kunsthalle mit moderner Kunst durcharbeiten muss, um dort bestimmte Farbspiele oder auch, ne, also Farbspiele wäre ja noch quasi klassisch, wo man also unter Umständen so Nägel zählen muss, die in Bretter eingehauen sind oder hier, wie war das mit Boys, mit Butter und so. Also, ne, also wenn man sowas gemacht hat, dann kann man dazu super Wooden Peak hören und auch hinten dran. Kann ich nur empfehlen. Ein paar Stücke gibt es ja schon bei MySpace auf deren Seite zu hören. Da, wie gesagt, sind wir sehr, sehr freundlich empfangen worden und in einem klasse Kraftakt haben die mal eben 2 Songs verschönert. Das war ganz großes Kino. Davor haben wir gesessen, also von Freitagnachmittag an, in einem Proberaum, den der Carsten, also der Herr Stotko, sein eigen nennt. Und in diesem Proberaum haben wir dann die restlichen Aufnahmen noch gemacht. Da war ein Intro zu zaubern, da waren mehrere Stimmen noch zu singen, da war auch noch ein bisschen Gitarre zu spielen. Das Ganze hat echt einen Heidenspaß gemacht. Es ist so, also wir machen hier nur Jux und Dallerei und dann seid ihr auch noch so nett und sagt, das macht ihr gut. Das ist eine ziemlich abgefahrene Situation. Wir sind aber auch, das ist jeder, der also einen Cash-Buddy hat, mit dem er loszieht und mit dem er super gern loszieht, wird das kennen. Also man muss mit den Leuten richtig gut können und dann fetzt es. Und so ist es bei uns. Und gerade in so einem Metier, wo ja alle irgendwie ein bisschen eitel sind, ne, Musik, da ist das ja auch nicht ganz einfach, die richtigen Leute zu finden. Und Abba und ich haben da echt in jeder Hinsicht totales Schwein gehabt. Ja. Aber ist natürlich zu danken, dass er die ganze Zeit auch noch nebenbei quasi, also neben Musik machen, singen und Noten aufschreiben und Kram, ja auch noch rumgelaufen ist mit der Kamera und daraus in dieser Woche diese fantastischen Filmchen gemacht hat. Bin selber sehr begeistert. Ja, das war sozusagen unser Wochenende und am Sonntag haben wir noch die letzten Takte von Goldene Jahre aufgenommen. Der Herr Stottke und ich sind wir nochmal im Proberaum, aber hat sich derweil schon ans Videoschneiden gemacht und als ich nach Hause kam, war es so vielleicht 6:30 oder so, das Block aufgemacht, bin fast aus allen Wolken gefallen. Also 4 Minuten hat es genau gedauert und die 50 Karten waren weg. Also viele von euch werden das wissen, weil sie nämlich vor dem Anmeldeformular gesessen haben und dann gesehen haben, der erste Kommentar, der eben vermeldet, alle Karten weg, ist 18:04 Uhr gekommen und um 18 Uhr wurde ja erst das Ganze freigeschaltet. Das ist ein Ansturm, den wir beim besten Willen nicht erwartet haben. Für uns war ja diese Trennung in 3 Etappen auch ein bisschen was wie eine Sicherungs, auch ein bisschen sowas wie eine Sicherungsmaßnahme, dass also, wie gesagt, wir sicherstellen, dass jeder von euch davon gehört hat, dass das stattfindet. Und ich denke auch, davon gehe ich jedenfalls aus. Ich habe beim ersten Mal auch schon falsch gelegen. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass der Ansturm jetzt von Mal zu Mal ein bisschen weniger wird. Wir werden sehen, also wir sind gewappnet. Wir haben jetzt beim ersten Mal, das war ja kein Testballon, wir hatten ja selber schon mal alles getestet, allerdings natürlich nicht unter dem Ansturm. Wir haben jetzt diesen Testballon ja gestartet, haben gemerkt, dass zum Beispiel der Server der Sache 100%ig standgehalten hat. Lieber Sangreal, manchmal ist vielleicht auch dein DSL kaputt. Nee, also der Server hat tatsächlich die ganze Sache sauber ausgehalten. Das Skript hat ein bisschen geächtzt, was aber nicht irgendwie die Auslieferung von dosenfischer.de verzögert hat. Das Skript hat ein bisschen geächtzt und offenbar waren auch, also ich kann das verstehen, es hatte ja nun eine gewisse Eile für manche Menschen und ja auch zu Recht, wenn es nach 4 Minuten weg war. Jedenfalls haben manche Menschen dann sozusagen nicht mehr wirklich die Zeit gehabt, genau zu gucken, was jetzt zum Beispiel die Zahl der Personen war, die man da zuklicken kann. Und das war ja zum Beispiel die Person, der noch, also die Zahl der Personen, die man noch zusätzlich anmeldet. Ne? Also wer zum Beispiel dann da 4 angegeben hat, der hat eben die Maximalzahl schon erreicht, weil er selber kommt ja auch noch dazu. Und dann sind es 5 und mehr jibbet nicht. Ein zweites Problem, das aufgetreten ist und zu kleineren Schwierigkeiten innerhalb des Skripts, aber ein bisschen was ist da ausgeglichen worden, Gott sei Dank, geführt hat, war der Klassiker mit dem, ich drück mal Reload, um zu gucken, ob schon Kommentare da sind. Keine gute Idee. Moderne Browser merken sich ja Formulareingaben und schicken die unter Umständen einfach nochmal ab. Das ist in einigen Fällen passiert, sodass wir am Ende dann ein paar Buchungen doppelt hatten. Gott sei Dank hat das Skript dadurch also nicht dafür gesorgt, dass die von den 50 abgingen. Also wie auch immer da im Hintergrund die Maschinerie gewerkelt hat. Sie hat jedenfalls grundsätzlich dafür gesorgt, dass 50 Karten rausgegangen sind an diesem besagten vergangenen Sonntag. Wir freuen uns für jeden, der welche bekommen hat, hoffen aber auch, dass all die, die keine bekommen haben, nicht sauer sind auf uns. Wir tun wirklich unser Möglichstes, dass es so wird, dass alle irgendwie zufrieden sind. Und dass das nie wirklich geht, weiß ja auch jeder. Wir tun also unser Bestes, hoffen, dass am 12. September das Ganze vielleicht ein klein bisschen entspannter läuft, am 1. Oktober das Ganze noch ein bisschen entspannter läuft und im allerbesten Falle wir hintendran durch Menschen, die abgesagt haben oder so, vielleicht sogar noch ein paar Karten übrig haben, um diejenigen zu versorgen, die dann noch wollen und nicht können, weil sie noch keine Karte haben. Ja, damit ist eigentlich fast alles in der Hinsicht gesagt. Also wie ihr merkt, der 13. ist mitten in der Vorbereitung. Die CD wird rechtzeitig fertig, sag ich mal. Ne? Der Mischer darf sich jetzt nur nichts brechen. Dem muss es gut gehen. Der hat jetzt also bis fast Ende September damit zu tun, all die Spuren in die richtige Reihenfolge, wie man gesagt, also in die richtige Abstimmung klanglich zu bringen. Wie gesagt, da habe ich vollstes Vertrauen. Ich habe 2 CDs mit ihm zusammen gemacht, 2 Schmalze Marmelade CDs. Das eine war eine Live-Aufnahme, das andere eine Studioaufnahme. Es war jeweils ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Insofern gehe ich davon aus, dass das sauber läuft. Derweil ist jetzt bei uns der erste Entwurf für das CD-Label eingetroffen. Auch da sind wir ziemlich begeistert. Martin Molter, der also schon unser Logo gemacht hat, hat dann konsequenterweise auch seinen Stil auf diesem CD-Label komplett fortgesetzt. Das rücken wir natürlich noch nicht raus. Ein bisschen Überraschung muss ja noch bleiben. Wir sind ja schon mit den Videos in der Werbung schon ganz schön früh jetzt sozusagen. Ne? Da ist ja noch so lange hin und wir müssen euch ja irgendwie auch immer bei Laune halten und euch immer ein bisschen was erzählen und so. Und nachher kommen ja so die unspannenden Sachen. Nachher kriegt das Presswerk den ganzen Kram und die pressen dann vor sich hin und da können wir uns ja nicht so als Dosenfischer daneben stellen und ne, so, also Fotos machen oder Videos oder so. Insofern, wir haben jetzt ja schon eine Menge Pulver verschossen, ein bisschen was heben wir uns noch auf. Also CD-Label ist fertig. CD-Cover ist in Arbeit. Da, wie gesagt, ist Regge vom Schulzenhof kräftig dabei, den Zeichenstift zu wetzen und übers Papier zu jagen. Wir sind selber total gespannt, was dabei rauskommt. Freuen uns ebenfalls, wenn MyGeoCoin endlich aus dem Urlaub wieder da ist und wir mit ihnen weitermachen können. Auch das ist immer eine nicht nur fruchtbare, sondern auch total angenehme Zusammenarbeit. Ja, das sind so die Geschichten, die im Moment am Laufen sind. 2 kleine Appelle würde ich gerne noch an euch richten wollen. Wir halten es eigentlich für selbstverständlich, aber hey, man kann nie so doof denken, wie es manchmal kommt. Die Karten, also bestellt so viel, wie ihr braucht. Ne? Wenn ihr also irgendwie 5 Kumpels sind, dann bestellt die 5 und dann ne, hat jeder eine von euch 5 und seid glücklich damit, aber so auf Vorrat bestellen, wird schon einer haben wollen oder kann ich ja weiterverkaufen bei eBay ne, für 12 € oder so. Oh, das ist doof. Das also wäre uns unlieb, ist eigentlich sozusagen die sehr freundliche Formulierung dessen. Fänden wir echt ärgerlich und vor allem auch ein bisschen, also ist so, oh, das ist so wie irgendwann auf dem Spielfeld so beim Fußball den Ball unter den Arm nehmen und weggehen, ne? Das ist so, oder hier so den Ballack treten, so ist das so ein bisschen, ne? So, wenn der Boateng kommt und den Ballack auf den Fuß, so ist das so, so faul irgendwie, also nicht so fair. Ihr kriegt mit, wir versuchen hier irgendwie die ganze Sache so cool wie möglich über die Bühne zu kriegen und ja, dazu gehört natürlich auch, dass ihr da lustig mitspielt, ne? Aber da habe ich ja gar keine Sorgen. Im Prinzip. Nee, also insofern wäre es schön, wenn ihr auch im nächsten Bestellprozess sozusagen genau die Karten ordert, die ihr braucht. Keine mehr. Wir müssen ja auch irgendwie sehen, dass am Ende die Hütte gut gefüllt ist, aber auch nicht überfüllt. Es mag ja auch keiner dem anderen auf die Füße treten. Es ist November, es soll auch irgendwie keiner vor der Tür oder auf dem Oberdeck stehen bleiben. Ja, das soweit dazu. Ich trinke erstmal einen Kaffee. So. Wir hatten da ja noch so eine Idee. Wir wissen nur nicht, also wir sind jetzt ja in den letzten, also wir hatten da ja noch so eine Idee. Und zwar könnten wir uns vorstellen, dass der ein oder andere von euch vielleicht Lust hätte, kurz auf der CD aufzutauchen. Oder andersrum, also wir selber könnten uns auch total gut vorstellen, den einen oder anderen von euch da draußen auf der CD zu haben. Wir hatten uns da so ein paar Sachen überlegt, aber naja, also vielleicht habt ihr ja noch tolle, nee, pass auf, wir geben, also zum Beispiel könntet ihr, ne, ich sage jetzt mal so als Beispiel, könntet ihr den Satz vervollständigen, früher war, und dann muss das aber ganz kurz sein, ne, also nicht den Satz, ja, also vervollständigen, natürlich, vervollständige den Satz, früher war, ne, und dann muss das, was ihr sagt, aber natürlich so 10 Sekunden, maximal 15 Sekunden lang sein, das brauchen wir dann von ganz vielen und dann gibt das vielleicht eine hübsche Collage oder so. Ne? Also früher war, zum Beispiel. Oder ihr könnt auch folgenden Satz vervollständigen: Ein Deppendetektor, ne, und dann wieder, aber 10 bis 15 Sekunden. Also ihr habt nicht irgendwie 3 Sätze, 4 Sätze Zeit. Die sind total fix um die 10 bis 15 Sekunden. Also wenn ihr Lust habt, dann nehmt doch einfach euer Aufnahmegerät, was immer ihr da habt. Da geht es auch nicht um exzellente Qualität, sondern das ist ja immer so ein bisschen das Atmo darf auch drauf sein. Und dann vervollständigt ihr einfach früher war. Und dann sagt ihr maximal 20 Sekunden, 15, 20 Sekunden was. Und dann das zweite, ein Deppendetektor. Und dann sagt ihr wieder was. Das jedenfalls fänden wir total schick. Jetzt aber wieder zu den Dingen, zu denen wir hier eigentlich immer zusammenkommen und zu dem auch ich ja heute mich hier vors Mikrofon gesetzt habe, Geocaching. Ich war am Freitag, der ein oder andere hat es mitgekriegt, gleich nach dem Frühdienst unterwegs mit Michael Freudenreich. Michael Freudenreich ist zuständig für Lawrence. Wir haben schon ein Interview mit ihm gesendet aus Ulm. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, weil er hier in der Nähe bei einer Outdoor-Messe war, mal mit ihm durch die Stadt zu ziehen und den einen oder anderen Geocache mit seinen Lawrence-Geräten zu ergattern. Das ist uns ganz gut gelungen. Wie immer mit so einem Erstkontakt mit so einem Gerät ist es nicht ganz einfach, sozusagen die Freuden des Cachens und die Gerätehandhabung zusammenzubringen. Wenn man sozusagen mit der Gabel noch gar nicht essen kann, dann kriegt man ja auch nicht so richtig im Mund. So war so als Vergleich. Ne? Wobei natürlich auch nicht alles, was hinkt, ein Vergleich ist. Wir sind losgezogen bei strömendem Regen. Also die Geräte haben auf alle Fälle ihre Wasserfestigkeit bewiesen. Haben mal Multis vor allem ausprobiert. Sprich, wir konnten also auch ein bisschen gucken, wie sieht das mit der Cache-Beschreibung aus. Was die Geräte noch nicht können, ist peilen. Da haben wir also quasi so einen Wegpunkt setzen nach dem Peilen, ne, so wie wir das vom Garmin zum Beispiel gewöhnt sind. Das wird im nächsten Software-Update offensichtlich passieren. Ansonsten habe ich erfahren dürfen, dass da hinten ein Windows hinterwerkelt. Die haben also einfach Windows als Plattform benutzt. Ja, ich bin nun schon eine Weile Windows-abstinent und also es hat den Geräten nicht geschadet, so kann man sagen. Dann und wann sieht man mal hier und da auch ein Windows-Screen. Für alle, die sich gerne mit Windows Mobile beschäftigen, ist es natürlich insofern ein großes Plus, weil alle mögliche andere Software auf den Geräten läuft. Also sie sind eben wirklich kleine Windows-PDAs mit einer ausgeprägten Navigationsoberfläche. Kartenmaterial ist ziemlich fein, muss ich sagen. Ich habe mir sowohl das Topokartenmaterial angucken können, als auch das für die Straßenrouting. Beides sieht ziemlich klasse aus. Der Bildschirm braucht allerdings Dauerbeleuchtung. Sonst ist da nicht viel drauf zu sehen. Also jedenfalls bei so einem Regentag nicht. Also muss man auch sagen, ne, diese Bildschirme brauchen ja auch Licht, sozusagen Außenlicht, damit man was drauf erkennen kann. Das war an dem Tag natürlich nicht so perfekt. Von der Genauigkeit her gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wir sind ja in der Stadt unterwegs gewesen, wo also tatsächlich auch am Pfaffenteich unten bei uns zum Beispiel ein paar Bäume standen, wo die Straßen ein bisschen enger waren. Da hat das Gerät an keiner Stelle Probleme gehabt und auch an die Geräte und auch an keiner Stelle irgendwelche Zicken gemacht, sondern das lief alles wunderbar durch. Wir haben auch alle Dosen gefunden, so wie es sein sollte. Die Bedienung, wie gesagt, war im ersten Moment ein bisschen hakelig. Der Touchscreen hat ein bisschen das gleiche Problem, das ich auch beim Oregano festgestellt habe, hier beim Oregon, nämlich, dass wenn man andere Touchscreens gewöhnt ist, das ist alles ein bisschen träge und dann mit so dicken Fingern und so. Aber bei Lawrence ist ja auch die Strategie, dass man eben nicht nur den Touchscreen hat, sondern ne, bei dicken Fäustlingen oder so, die man anhat, immer auch noch ein paar Knöpfe. Die wiederum sind solide gebaut, richtig festen Druckpunkt. Also man weiß genau, da habe ich drauf gedrückt oder da nicht. Das ist auch prima. Mir persönlich, wie gesagt, war das alles ein bisschen zu hakelig. Aber wie gesagt, das hat ja auch immer damit zu tun, dass man ein Gerät eigentlich erst gut kennen muss, bevor man so richtig gut damit cachen gehen kann, finde ich. Ne, man muss sozusagen im Schlaf hier Knopf drück, Knopf drück, Knopf drück und dann ist man im Listing beim Go-To und so. Wenn man aber immer noch gucken muss, ne, und gucken muss, oh, oben rechts, Go-To, ja. gibt noch so ein paar Kleinigkeiten zu verbessern, definitiv. Die Schrift ist zum Beispiel manchmal für so ein kleines Outdoor-Gerät ein bisschen klein. Da haben die Designer an der Web-Oberfläche ein bisschen geschlampt. Die ist auch nicht wirklich gefällig, muss ich sagen. Die Web-Oberfläche, also die Oberfläche, für die sie da aufs Windows gebastelt haben, die ist so ein bisschen so, wie Techniker sich die Welt vorstellen. Ne? Also wenn ein Programmierer gleich noch das Layout der Internetseite mitmacht, so ungefähr ist es an manchen Stellen. Nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich. Grundsolide Geräte definitiv, allerdings, wie gesagt, mit kleineren Mängeln, das entwickelt sich noch. Also da kommt, also die Hardware ist definitiv richtig fein, ist auch schnell, das Windows ist schnell. Wie gesagt, der Ozzy Explorer zum Beispiel läuft drauf, weil es ja eben ein natives Windows ist, das man auch zum Vorschein bringen kann. Das funktioniert auch. Ein Vorteil ist zum Beispiel der Mini-SD-Slot, der sich nicht unter den Batterien versteckt, sondern unter einer wirklich dicken, dichten Gummischutzhülle unten am Gerät. Daneben ist auch der USB, die USB-Buchse zum Anschließen. Das ist relativ unkompliziert. Das Handling mit den Computern ist relativ unkompliziert, denn man schiebt die GPXe einfach nur auf ein Laufwerk drauf. Sprich, Gerät anstöpseln ans USB ran an den Rechner, dann bootet es und bietet dir, solange eine Karte drin ist, immer die Karte als Laufwerk an. Wenn man die Mini-SD-Karte rausnimmt, greift er auf den internen Speicher des Geräts zu. Mir persönlich ist es dann gestern Abend, als ich es befüllen wollte für noch eine kleine Cache-Tour heute, passiert, dass das Gerät angeschlossen an meinen Mac immer aufs Neue bootete, immer wieder bootete, kurz dieses Zeichen zeigte mit hier Computer, hier Gerät, wir sind verbunden, aber sofort wieder neu bootete. Also da offensichtlich habe ich jetzt vielleicht eins der Vorserie erwischt oder so. Das hat leider nicht funktioniert. Also beziehungsweise einmal hat es funktioniert und danach dann nicht wieder. Also das Gerät hat immer lustig vor sich hingebootet, wie blöde. Aber ich habe andererseits auch gedacht, hey, ist Windows, ne? Bootet halt immer mal, muss halt immer mal neu starten. Nee, doof war, wie gesagt, dass ich die GPXe nicht rüberschieben konnte. Und bei dem einen Versuch, bei dem es dann geklappt hat, er die GPXe in dem Ordner, in den ich die GPXe geschoben habe, nicht gefunden hat. Insofern habe ich es jetzt leider beim Cachen noch nicht ausprobieren können. Wie gesagt, aber ansonsten, also alles, was so die Grundlagen so eines Geräts ausmachen, ne, nämlich Empfang, Genauigkeit, Empfang unter schwierigen Bedingungen, sind die Dinger ganz weit vorn, gibt's überhaupt keine Frage. Sollten sie auch, sind ja keine Billig-Navis, liegen ja im Preisbereich durchaus vergleichbar mit allen Mitbewerbern. Ließen sich, wie gesagt, für unsere Suche hervorragend verwenden. Im Design, in der Darstellung der GPXe und so kann man noch ein bisschen schrauben. Also Lawrence kommt ja eigentlich aus diesem Marinesektor, machen ja eher so, statten ja eher Schiffe aus, wie uns der Michael Freudenreich auch schon im Interview erzählt hatte. Nun wollen sie diese Sparte besetzen und tun es im Moment noch etwas inkonsequent. Man weiß ja immer, so große Unternehmen müssen ja an bestimmten Entscheidungen immer erstmal, da müssen bestimmte Entscheidungen ja erstmal reifen. Und hier habe ich den Eindruck, müssen noch Entscheidungen reifen pro GUI, ne, also pro Graphical User Interface, also die Oberfläche, muss einfach nochmal angefasst werden. Das ganz sicher. Ansonsten, ja, der Touchscreen, ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich, je besser der zu bedienen sein wird, desto teurer wird er sein. Also so ein iPhone-iPad-Touchscreen wird man einfach auf dem Navi wahrscheinlich im Moment noch nicht sehen. Wer eine Alternative zum Garmin sucht und wie gesagt mit Windows Mobile, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das jetzt hier? Das heißt doch anders jetzt, ne? Also mit diesem Windows jedenfalls, was man da auch auf PDAs hat und damit gut klarkommt, der ist sicherlich gut beraten mit so einem Gerät. Ja, das soweit zu meiner kleinen Tour. Vielleicht noch zu den Caches, die ich gemacht habe. An unserem Wahrzeichen hier in Schwerin, dem Schweriner Schloss, liegt ein netter Mikro. Ziemlich dreist versteckt, finde ich klasse. Man muss also so ein bisschen so die üblichen Geocaching-Tarnmaßnahmen anwenden, um ihn zu finden. Aber ein Muggel wird ihn dort wahrscheinlich nicht entdecken. Ziemlich klasse, wunderschöne Stelle einfach. Genau da muss man einmal gestanden haben, wenn man das Schloss besucht. Hübsch, also gefällt mir sehr gut. Eine total geile Riesendose an einer Stelle, wo man keiner erwartet, mitten in der Stadt, bietet der Cache die Schelfe. Da muss man an der Schelfkirche hier in Spurin so ein bisschen was zählen. Und danach geht's dann hin zur Dose. Und die, wie gesagt, ist an ungewöhnlichem Ort. Natürlich städtisch halt, ne, ein bisschen vermuggelt. Also ziemlich groß. Und auch schöne Idee. Schön festgemacht. Ja, hat mir super gefallen. Also das war ein Highlight. Den Herrn Ivalo haben wir noch besucht mit seinem Cash. Ich habe noch einen Beutel in Schwerin. Beutel heißt hier ein kleiner Stadthafen. Erstmal eine hübsche Aufforderung, sich genau umzugucken an der Stelle, wo die Koordinaten hinzeigen. Und danach mit ein bisschen Peilung und ein bisschen Spaß auch eine für diesen Ort ziemlich große Dose. So Bootshausmuggels und Restaurantmuggels und so sind dort überall, klar. Ich meine, es ist ein Stadthafen, aber wer mit den klassischen Tarnungstechniken, das klingt immer so hochtrabend, vertraut ist, der dürfte da überhaupt keine Probleme haben. Ohne aber fehlen natürlich auch die Hälfte der Themen. Die andere Hälfte habe ich freundlicherweise aus euren Mails, aus euren Tweets und aus anders übersandten Tipps gezogen. Und eins davon ist ziemlich beeindruckend, nämlich eine, na, Wanderung ist da das falsche Wort, glaube ich. Also wenn man es so mit den Bergen hat, ne, und da auch so richtig in den Alpen so richtig hochkommt, ne, der kann unter Umständen ziemlich irre Sachen sehen, nämlich eine verlassene Seilbahnstation zum Beispiel. Das Blog Cashville hat da einen zweiteiligen Artikel dazu geschrieben mit großartigen Fotos, hat ein bisschen beschrieben, wie sie da hochgekommen sind. Ja, Vorbereitungen sind Thema, also ist ziemlich beeindruckend. Das ist das, wo ich ehrlich gesagt denke, da wird es mich auch durchaus leider nicht hintreiben. Falls jemand von euch bergtauglich ist, wird ihm das echt eine Messe sein. Also sozusagen ein inneres Mega-Event. Also Scandinavian Magic betreibt das Blog Cashville. Scandinavian Magic, über ihn wäre ja schon dann und wann mal gestolpert. Ihr vielleicht auch. Die verlassene Seilbahnstation Teil 1 und Teil 2 in seinem Blog. Link gibt's natürlich im Beitrag zum Podcast. Also allein die Fotos sind ein Anschauen wert. Das ist der absolute Hammer. Ich als Flachland-Tiroler kriege gleich ein bisschen Angst, schon so vom Zugucken. Aber es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Einen schönen Link habe ich aus einem Twitter-Feed vom Herrn Eastpack gezogen. Und zwar ein Mini-Wohnwagen für Motorrad, Trike oder Quad. Also wer sozusagen noch nicht in Familie unterwegs ist, sondern alleine, maximal zu zweit und auch nicht allzu groß ist, der, ja, und natürlich eine Mark 50 übrig hat, das darf man auch nicht vergessen, der findet auf dem, hätte gefunden auf der Messe Caravan Salon 2010 einen Kleinstwohnanhänger. Der ist jetzt nicht irgendwie so, dass man drin schlafen kann, ne? Dass man drin stehen kann. Der ist tatsächlich zum drin liegen, wenn ich das auf dem Bild hier richtig deute, ist aber total knuffig. Also wenn man auf alles andere verzichten kann und sich eher so ein Zelt vielleicht drumherum baut oder so. Miniglobe heißt das Ding, Miniglobe 2.0 sogar schon. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch, ob man den via Twitter ansprechen kann oder wieso der so heißt. Jedenfalls für Kleinwagen, Motorräder, Quads und Trikes besonders gut geeignet. Sieht im Bild ziemlich abgefahren aus. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich so Senior bin, ne, das ein paar Jahre sind noch, wenn ich dann irgendwann Senior bin, dann schaffe ich mir auch so eine Harley Davidson an, fahren ja die Senioren heute bevorzugt, ne? Also erst Harley Davidson, nächster Schritt ist dann der Rollator, dann schaffe ich mir auch so eine Harley Davidson an, hänge da genau so einen Hänger hinter und da ist denn ein Wasserbett drin, sage ich euch, damit ich mein Rücken, ne, damit der vom Harley fahren, damit ich mich dann da hinten reinlegen kann, das werde ich tun. Ja, sowas findet man bei Twitter, ziemlich abgefahren. Es gibt im Geo-Club mit leichten Ausreißern mal wieder einen Thread, der echt lesenswert ist. Da haben Leute durchaus Humor bewiesen, richtig viel sogar. Und zwar, was Log-Einträge in Wahrheit bedeuten. Tönis hat das Ganze geschickt. Und ich hatte schon sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Man kennt das ja, ne? Wer mit einem Punkt loggt oder so, der sagt im Prinzip, so ein Dreck, und schreiben kann ich auch nicht, oder so, ne? Und da sind dann so Sachen, ich fange mal hier von vorne an. Ohne Caching wäre ich hier garantiert nie hingekommen. bedeutet, was zum Geier soll ein Cache ausgerechnet an dieser Stelle? Oder wir mögen eigentlich keine Mysteries. Bedeutet, zumindest nicht deine. Aber lösen und suchen mussten wir ihn schon, da er in unserer Homezone liegt und der FTF lockte. Oder so. Ein anderes sehr schönes Beispiel. Zusammen mit Papa diesen Cache gemacht. Bedeutet, ich wollte viel lieber weiter mit meinen Spielsachen spielen, aber der Babysitter hatte keine Zeit und Papa hat sich nicht für meine Meinung interessiert. So wurde ich ins Auto gesetzt und musste 1,5 Stunden gelangweilt dabei zuschauen, wie Papa versucht hat, jeden einzelnen Stein und in jedem Stück Holz in einem Umkreis von was weiß ich wie viel Metern ein Stück Papier zu finden. Corona hat das geschrieben. Sehr schön. Also dieser Thread findet sich ebenfalls bei uns in den Shownotes, nennen das die Podcatcher übrigens. Finde ich auch sehr hübsch. In den Notizen zur Sendung, zum Podcast. Der Klassiker natürlich schnell gefunden. Cash war eigentlich scheiße und total öde, aber man darf ja nichts Negatives posten. Oder die Lösung lag schon lange auf meinem Schreibtisch, / in der Schublade. Bedeutet, ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel geht. Die Cords hat mir jemand zugeschoben. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, davon gibt es noch eine ganze Menge in diesem Thread und ich hoffe, ihr habt dabei so viel Spaß, wie ich hatte. Weiter in meiner langen Notizenliste, die diesmal natürlich nicht ganz so lang ist. Frau Töse hat aufgetan, die Zukunft. Die Zukunft. Frau Töse hat ja auch, Alliga Töse hat ja auch, was ihre Fundzahlen betrifft, schon die Zukunft erreicht. Nämlich eine Zukunft, die viele von uns nie erreichen werden. Aber sie ist natürlich auch im Netz so unterwegs, dass sie immer Sachen auftut, die mich staunen und die mich staunen machen und einen gewissen Zukunftsfaktor auch mit sich bringen. Also neben dem ganzen kulturellen Zeug, das Frau Töse kennt und mit uns teilt. Fantastisch übrigens, wer sich ein bisschen für Kultur interessiert, in fast jeder Richtung, sollte unbedingt Frau Töses Twitter-Account folgen, der nicht auf Geocaching abzielt. Und zwar hat sie aufgetan, eine Taschenlampe mit eingebautem Google Maps. Die soll folgende Sachen können. Also erstmal machst du die an und dann strahlt die dir sozusagen den Stadtplan an die Wand oder wo immer du gerade hinstrahlst. Das ist schon mal eine tolle Idee. Und was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist das Ding zu halten, ne, beim Tragen, so, und auf dem Boden zu halten. Und dann wird der Boden sozusagen selbst zum Navi. Sprich, dann erscheint auf dem Fußboden der Pfeil nach rechts, der Pfeil nach links mit einer Meterangabe. Das ist doch auch super geil, oder? Also nie wieder auf irgendein blödes Gerät starren, sondern einfach Taschenlampe dabei haben oder so ein Ding, was wie eine Taschenlampe aussieht, aber eigentlich Hightech ist und damit sozusagen den Weg finden. Fantastisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube ja, es ist noch Zukunftsmusik, aber es ist umwerfend. Es ist der Hammer. Also wenn das kommt, ja, danke Zukunft. Ne? Ist euch übrigens aufgefallen, dass diese Pads, die auf der Enterprise Next Generation mit sich rumgeschleppt werden, dass das iPads sind? Also sozusagen, das oder andersrum, dass das iPad die Erfüllung der Versprechen ist, die in Next Generation uns gemacht wurden? Super, oder? Ich liebe das. Ich finde das echt großartig. Manchmal denke ich ja, diese ganzen Science-Fiction-Autoren, Die haben so viel Zukunft beeinflusst, wie man sich im ersten Moment gar nicht vorstellen wollte. Ich meine, ein paar davon wirken, also irgendwann wirkt das Ganze natürlich ein bisschen grotesk. Zum Beispiel, wenn man die Enterprise, die Uhr-Serie sich anguckt und da sieht, mit was für Riesenhebeln und was für Trichter die da reingucken und so, ne? Also was für Riesenhebeln die rumwerkeln, in was für Trichter die da reingucken. Das ist schon bisschen grotesk, also das ist ja so ein bisschen, na Steampunk sagt man nicht wie, also Retro-Future, ne? Also gibt's ja auch so ein paar Amerikaner, Nerdcore ist da ein perfektes Blog übrigens, nerdcore.de, der hat ganz viel so Zeug, Plakate aus Amiland, die irgendwie das Wohnzimmer der Zukunft zeigen oder auch kleine Filmchen sogar, wo sich dann Mami zu Hause vor den Fernseher setzt und dann da irgendwie mit ihrer Familie kommuniziert und so. Das sind ja alles Dinge, die sind wahr geworden. Die sehen natürlich ganz anders aus, als sie sich das damals vorgestellt haben, aber nee, habe ich echt was übrig. Also eine Taschenlampe, die mir Google Maps überall dahin zaubert, wo ich es gerne hätte als Fußgänger. Wow. Wow. Bin sehr beeindruckt. Wie gesagt, einen Preis habe ich hier noch nicht gesehen. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das Ding noch nicht zu haben sein wird. Aber als Konzept fantastisch. Wirklich fantastisch. Link gibt's, ich muss es ja kaum noch sagen, wieder im Beitrag. So, jetzt hoppe ich hier wieder zurück zu meinem Notizbuch. Manchmal kriegen wir Mails, die machen so richtig neidisch. Und zwar so richtig neidisch. Also nicht nur ein bisschen neidisch, sondern so neidisch, dass man demjenigen, der die Mail geschrieben hat, eigentlich zurückschreiben möchte, so ein Foto vom eigenen Stinkefinger. Andererseits ist man ja kein missgünstiger Mensch, also ihr jedenfalls nicht und ich ja erst recht nicht. Insofern freut man sich und sagt, tolle Idee, denn Toastercat wird eine etwas weitere Reise unternehmen. Man möchte es gar nicht Reise nennen, eher Expedition. Der wird nämlich nach Sibirien, in die Mongolei und nach Hongkong sich begeben. Und da bietet er natürlich gerne an, Geocoins und kleinformatige TBs mit auf die Caching-Tour zu nehmen. Jetzt muss ich nochmal kurz nachher ins Profil gucken, wo Toastercat zu finden ist. Oder ihr macht es einfach selber. Toastercat hat auch selber ein Event eingestellt in Hongkong, wo er Veranstalter ist, hat auch einen Ort dafür gefunden. Mal gucken, ne? Also Crow T Robot hat das Ganze freigeschaltet. Es hat auch schon jemand gesagt, freu mich drauf. Es gibt schon ein Will Attend. Auch ziemlich lässig. Das Ganze, wie gesagt, gibt es natürlich für euch zum Gucken, auch im Podcast. Das finde ich schon ziemlich cool zu sagen, ich reise so weit weg, dass ich in der Ferne sogar noch ein kleines Event veranstalte. Ich meine, ich hätte ja ein Event in der Mongolei oder in Sibirien noch ein ganz klein bisschen spannender gefunden. Aber da hätte natürlich noch viel stärker die Gefahr bestanden, dass Herr Toastercat dann da ganz alleine sitzt. Na gut, es wäre dann wahrscheinlich das kleinste Event der Welt. Aber nicht so lustig wahrscheinlich. Ja, also wer jedenfalls Geocoins oder kleinformatige Travelbugs mitzugeben hat nach Sibirien, in die Mongolei, nach Hongkong oder irgendwo in die Gegend, möge Toastercat kontaktieren. Toaster wie ein Toaster, Cat wie Katze. Ihr könnt aber ja auch selber jetzt mal eben so nebenbei, wenn ihr nicht gerade auf dem Rad sitzt oder im Auto, nachgucken, wo Herr Toastercat zu Hause ist. Also es muss irgendwo Ruhrgebiet sein. Insofern hättet ihr genug Möglichkeit sozusagen, also gibt genug Leute um Herrn Toastercat rum, die es nicht ganz so weit hätten, um ihm diese Sachen zu übergeben. Ja, am Schluss dieser kleinen One-Man-Show, die der Dosenfischer-Podcast, also Dosenfischen der Podcast heute geworden ist, habe ich noch, ach, guck. Ja, jetzt seid ihr gerade hier Partner meines Erstaunens geworden. Das ist ja ein Ding. Geklickt und weg ist es. Ja, also es gab, vielleicht erzähle ich es kurz, es gab aber offensichtlich nur ganz kurz eine Seite, auf der Lost Place Caches gesammelt wurden. Ein Blog. Und ich weiß nicht, der ein oder andere ältere Hörer erinnert sich, Ähnliches hatte in einer riesen Fleißarbeit zusammen mit der Community schon mal Vierlagig Deluxe in seinem leider verschwundenen Blog gemacht und hat es dann auch wieder eingestellt. Und zwar aus dem Grund, dass alle Leute, die irgendwie scharf drauf sind, Geocachern ans Bein zu pissen, weil sie irgendwie in Lost Places sich bewegen, da natürlich die perfekte Möglichkeit hatten, sich sozusagen ihre Ziele rauszusuchen und danach die Anwälte auf die Reise zu schicken. Oder wenigstens in Richtung Groundspeak oder in Richtung Wanderjugend. Deswegen hat ja Vierlagig Deluxe, wie gesagt, damals seine Lost Place Datenbank wieder dicht gemacht. Es gab jetzt einen zweiten Versuch. Und dieser zweite Versuch ist aber, also heute Nachmittag war er noch da. Sogar später, aber dann war es plötzlich weg. Also ich habe jetzt hier eben geklickt, wie gesagt, ich wollte euch gerne davon erzählen und bekomme jetzt die Meldung, das Projekt Lost Places wurde wegen zu heftigen Protesten eingestellt. Wir wollen das respektieren und schließen damit die Website. Wie gesagt, da sind dann die Grundbesitzer, die aber auch die Zeigefingerbürger, die, wie gesagt, so morgens, jeden Morgen erstmal ihre Gehwegplatten kärchern und so, die Leute sind dann wahrscheinlich schnell dabei im Anschiedern und solche Caches sind dann schneller dicht, als man sich wünschen kann. Lost Places sind ja sozusagen das letzte Domizil des, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas geheimeren Cachens. Ne? Also da kommt es manchmal wirklich darauf an, dass nicht jeder weiß, wo was ist und wie das funktioniert. Da sind öffentliche Datenbanken, die noch besser von Google indiziert sind als geocaching.com selber, dann doch kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also für mich ist es manchmal so, dass ich, wenn ich einen Cache suche und ich habe klare Stichwörter, also den Titel zum Beispiel, den Namen oder auch den GC-Code, gebe ich den manchmal einfach in Google ein und bin damit schneller als auf der GC-Seite. Wird sich ja vielleicht irgendwann nochmal ändern. Vielleicht bin ich aber einfach nur unökonomisch oder ein Gewohnheitstier. Insofern ist Google ja schon referenziert. Und natürlich sagen alle zu Recht, es ist so, dass wer ein Lost Place, ich sage mal in Anführungsstrichen, besitzt und das mit der Verkehrssicherungspflicht ernst nimmt, guckt vielleicht dann und wann mal in die Caching-Plattform, ob da was liegt und versucht es auch zu ändern. Aber es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der noch nicht drauf gekommen ist, dass man das machen kann. Es gibt vielleicht auch immer noch den einen oder anderen Grundbesitzer, in Anführungsstrichen, der gar kein Interesse hat, sich um so einen Sheet zu kümmern. Ne? Also, was wir ja mittlerweile rausgekriegt haben, was ja wohl offenbar, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber insofern, ne, ist keine Rechtsberatung hier. Was aber offensichtlich Konsens ist, ist nämlich, dass Hausfriedensbruch ja ein Delikt ist, das nicht von Staats wegen sofort verfolgt wird. Also du wirst irgendwie nicht aufgegriffen auf einem Gelände von der Polizei zum Beispiel und kriegst dann eine Anzeige wegen, ne, sondern wegen Hausfriedensbruch oder so. Ne? Sondern da muss schon der Owner des Geländes, der Landbesitzer selber tätig werden. Insofern noch, also ja, ihr wisst ja genau, was für ein Zwiespalt das ist. Also sammeln wir lieber nicht auf externen Plattformen Lost Place Caches, auch wenn sie woanders öffentlich zugänglich sind. Die Gründe liegen da eigentlich auf der Hand, oder? Also ich finde es ein Ding, dass es echt so schnell ging. Da hat wahrscheinlich auch jemand im besten Wollen gehandelt und ist dann am Ende aber übers Ziel hinausgeschossen und ich hoffe nicht allzu rüde zurechtgewiesen worden. Ja, das war's schon fast. Da diesmal das Update so dicht an unserer, das geocaching.com Update, das Groundspeak Update August so dicht an unserer, an unserem Podcast liegt, sei auch das noch kurz erwähnt. Jede Menge Bugfixes und ein paar neue, sag schnell hier, ihr wisst doch, was ich meine hier. Ist ja hier Wortfindungsschwierigkeiten. Das Groundspeak Update, klicke ich doch einfach mal drauf. Attribute, natürlich. Gibt's, die sind aber ja schon vorgestellt worden, jetzt nochmal überall eingebaut. Die Bugfix-Liste ist diesmal deutlich länger als die der Neuerungen. Und bei den Neuerungen ist es eben eher so, also du musst zum Beispiel deine Home-Koordinaten angegeben haben, um einen Cache legen zu dürfen. Hat eine Logik, die Reviewer achten in letzter Zeit verstärkt darauf, dass keine Caches von Menschen platziert werden außerhalb ihrer Homezone, weil das ja dann mit der Wartung und so unter Umständen schwierig ist. Inwieweit noch es akzeptiert wird, dass andere Menschen diesen Cache dann warten, wird, glaube ich, im Moment ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Habt den Eindruck, dass auch da die Zügel ein bisschen angezogen wurden? Hatte zum Beispiel gelesen, also ich bin jetzt nicht ganz sicher mehr, wer es war, aber jemand hatte einen Cache in den Alpen auf dem Berg versteckt und weil er da aber nicht wohnt, wurde der nicht freigeschaltet. Das ist vielleicht auch ein bisschen absurd, weil seien wir mal ehrlich, also derjenige wird den Cache an einer Stelle versteckt haben, die sicher ist. Das weiß man nicht sicher, aber man kann davon ausgehen. Dann ist das eine Stelle, bei der vielleicht im Jahr 3 Leute langkommen oder vielleicht 5 oder so. Da ist die Gefahr jetzt nicht so groß, dass der wegkommt. Und auch jemand, der unten im Tal, ganz in der Nähe des Berges wohnen würde, könnte nicht mal ebenso da hochkraxeln. Also es ist wieder so ein Punkt, damals gab es das mit den Bahnschienen, ne? Das Cache, also unter Brücken nicht genehmigt wurden, unter Bahnbrücken, weil sie ja sozusagen optisch auf den Gleisen liegen. Ich hatte den Fall auch schon mal, dass eine Tüdellose irgendwie nicht genehmigt wurde, weil sie in der Nähe eines von einem großen Zaun von der Straße getrennten Bahngeländes lag, also unterhalb dieser 50, ne? 50 Meter war es, glaube ich, 50 Meter Regel. Da ist Augenmaß gefragt. Und auch hier, denke ich, tun die Reviewer gut daran, mit einem Blick fürs Ganze durch die Welt zu gehen. Ich weiß, Prinzipien und Gesetze sind ja immer dafür da, dass sich alle dran halten und dass es für alle gleich ist und aber wenn zwei das Gleiche tun, ist das ja noch lange nicht dasselbe, ne? Also andererseits kriegen die Reviewer ganz sicher Anschiss, wenn sie an irgendwelchen Stellen etwas hier genehmigen, was sie dort nicht. Naja, wichtig ist ja eigentlich viel eher, dass man es begründen kann. So, jetzt bin ich ein bisschen heiser, weil ich ja die ganze Zeit alleine reden musste. Hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Könnt vielleicht nochmal irgendwie mir einen Tipp geben oder uns einen Tipp geben, ob wir dieses ganze Gedöns ums Konzert und die CD herum, ob wir das vielleicht lieber auslagern sollten aus dem Podcast. Ne, wir können ja immer einen extra Podcast machen für das ganze Gedöns um Bremen 2010 herum. Liebe Grüße an die Dosenmatrosen. Und dann muss das nicht jeder sich anhören, der eigentlich Geocaching-News hören will. So. Also für uns ist es natürlich cooler, weil je mehr das hören, desto mehr interessieren sich vielleicht irgendwann mal für unsere CD. Das ist natürlich für uns ja auch nicht so schlecht. Da ist ja doch die ein oder andere Mark, der ein oder andere Euro geht ja da doch raus und wäre ja schön, wenn der auch wieder reinkäme. So, Kinders. Genug geschnackt. Ich habe noch ein bisschen Kaffee hier, den habe ich die ganze Zeit gar nicht angefasst. Sogar die Zigarette liegt kalt im Aschenbecher. So ist das, wenn man keinen Aber hat, der zwischendurch mal die Dinge hier gerade rückt. Auf den freue ich mich, nämlich darauf, dass er nächste Woche wieder da ist. Bis dahin sage ich schön, dass ihr dabei wart. Sag toi 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 für den nächsten Anmeldetermin. Ach nee, vorher hören wir uns ja nochmal. Sag auf alle Fälle schönes Suchen. Möge der Herbst golden werden und nicht so verregnet wie dieser fucking August. Das war der Sandmann hier aus dem Zwischen den Küchenstudio. Tschüss.